Info 3 Abend.
Große Sorgen mit der Schuldenkrise. Die Aktienkurse sinken, der Euro fällt und fällt. Keine Zunahme von Leukämien bei Kindern in der Nähe von AKWs. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Uni Bern. Zusätzliche Erdbebenmessungen verordnet. Der Bund fordert im Zusammenhang mit den geplanten Atomendlagen zusätzliche Abklärungen. Gewitteriger Mittwoch in Aussicht. Morgen gibt es Blitz und Donner. Es besteht die Gefahr von Unwettern. Am Mikrofon sind Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Jonathan Fisch.
Die Euro-Staaten erwägen einen Sondergipfel, um auf die neuesten Auswirkungen der Schuldenkrise zu reagieren. EU-Ratspräsident Van Rompuy prüfe, ein solches Treffen bereits diesen Freitag einzuberufen, hieß es in Brüssel. Die hohen Schulden einiger Euro-Länder und die Angst um die Sicherheit von Geldanlagen haben sich auch heute auf die Finanzmärkte ausgewirkt. So sanken etwa die Aktienkurse vieler Banken und der Euro erreichte vorübergehend einen Wert von weniger als 1,16 Franken. Zurzeit wird er zu 1,1641 Franken gehandelt. Der italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi bemüht sich, Zweifel an Italiens Kreditwürdigkeit zu zerstreuen. Im Kampf gegen die europäische Schuldenkrise stehe Italien in der ersten Reihe, sagte Berlusconi. Dies, wenngleich die Krise der Finanzmärkte ganz Europa betreffe. Die Sparmaßnahmen, die die Regierung geplant habe, würden den italienischen Schuldenberg verringern. Das Sparpaket in der Höhe von rund 47 Milliarden Euro war vom Kabinett verabschiedet worden, es muss aber noch durchs Parlament. Kinder, die in der Nähe eines Atomkraftwerks leben oder aufgewachsen sind, erkranken nicht häufiger an Krebs als Kinder in anderen Regionen der Schweiz. Zu diesem Schluss kommt eine Langzeitstudie der Universität Bern. Zwar habe man in AKW-Nähe mehr Krebserkrankungen bei Kindern festgestellt. Die Zahl der Fälle sei jedoch so gering, dass sie statistisch nicht aussagekräftig sei. Untersucht wurden die Daten aller Kinder, die seit 1985 in der Schweiz auf die Welt kamen. Das sind über 1,3 Millionen. Im Zusammenhang mit den geplanten Atomendlagern in der Schweiz fordert die Kommission für nukleare Sicherheit zusätzliche Erdbebenmessungen. Aus Sicht der Kommission reichen die geologischen Kenntnisse noch nicht aus für eine Sicherheitsanalyse, die die NAGRA erstellen muss. Die NAGRA, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, muss im Auftrag der AKW-Betreiber bis 2020 geeignete Standorte finden, um radioaktive Abfälle zu lagern. Zurzeit stehen vor allem Standorte in der Nordschweiz zur Diskussion. Die SVP hat ihre Familieninitiative eingereicht und bei der Bundeskanzlei 113.000 beglaubigte Unterschriften abgegeben. Die Initiative verlangt, dass Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen, denselben Steuerabzug machen können wie jene, die ihre Kinder fremd betreuen lassen. Auslöser für die Familieninitiative war ein Gesetz, das das Parlament beschlossen hatte. Dieses ermöglicht Eltern für die externe Kinderbetreuung maximal 10.000 Franken von den Steuern abzuziehen. Eltern, die ihre Kinder selbst betreuten, würden dadurch diskriminiert, sagt die SVP. Die Gewerkschaft Unia kritisiert die Geschäftsleitung von Swissmetall. Der vom Konkurs bedrohte Kupferhersteller verweigere Auskünfte über die aktuelle Geschäftslage, sagt die Unia. Somit sei es unmöglich, für das Swissmetall-Werk im solothurnischen Dornach Alternativen vorzuschlagen. Unterdessen hat die Unia nach eigenen Angaben den Arbeitgeberverband Swissmem eingeschaltet. Die Produktion von Swissmetall steht seit dem 4. Juli praktisch still. Im Kanton Thurgau müssen etwa 7,5 Tonnen Honig vernichtet werden. Denn in jeder sechsten von über 400 Honigproben wurden Rückstände von Antibiotika festgestellt, wie die Thurgauer Behörden mitteilen. Das Antibiotikum war gegen den Feuerbrand im Obstbau eingesetzt worden. Der belastete Honig wird den Imkern abgekauft und dann vernichtet. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.019 Punkten, minus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.483 Punkten, minus 0,2%. Der Dollar wird zu 83,37 Rappen gehandelt.
Info 3 Abend. Die Themen.
Bei uns geht's gleich um Kinder, Leukämie und AKWs und die beruhigende Tatsache, dass es da keinen Zusammenhang gibt. Das wenigstens sagt eine Schweizer Studie, eine Deutsche behauptet das Gegenteil. Es geht um die französische Regierung, die sich ihren Libyen-Einsatz vom Parlament wieder abnicken lassen muss und um kritische Fragen nicht herumkommt. Und es geht um Menschen, die vor dem Hunger flüchten und Menschen, die mit den Flüchtenden Geschäfte machen. Beispiel Somalia. Gleich nach Wetter und Verkehr.
Morgen ist es gewitterhaft und es fällt zum Teil heftiger Regen. Die Temperatur erreicht im Norden 22, im Süden 27 Grad. DRS3-Verkehrsinformation von 17.06 Uhr. Stau oder Behinderungen wegen Verkehrsüberlastung. In der Region Zürich auf dem Nordring zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich Affoltern in Richtung St. Gallen. Zwischen Wallisellen und Zürich-Seebach in Richtung Bern. Sowie auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel. In der Region Basel auf der A2 zwischen der Verzweigung Hagnau und Basel-Badischer Bahnhof in Richtung Basel. Und in der Zentralschweiz auf der Hauptstraße zwischen Goyensee und Zursee Verkehrsbehinderung wegen eines Unfalls. Die Autobahneinfahrt Zursee ist in Richtung Basel gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.
Info 3 Abend.
Es ist beruhigend zu hören, Kinder, die in der Nähe von Atomkraftwerken aufwachsen, haben also offenbar kein erhöhtes Krebsrisiko. So steht es mindestens in einer Studie der Uni Bern. Das Bundesamt für Gesundheit ist erleichtert, die Krebsliga auch. Aus dem Bundeshaus Katrin Hug.
Für Familien, die in der Nähe eines AKWs wohnen, kann Matthias Ecker, Direktor des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern, Entwarnung geben.
Man kann die Ergebnisse so zusammenfassen, dass es keine starken Hinweise darauf gibt, dass das Risiko der Leukämie bei Kindern unter 5 Jahren in der Nähe von Kernkraftwerken erhöht ist.
Dieses Ergebnis ist brisant. Denn vor 4 Jahren kam eine deutsche Studie mit einer ähnlichen Fragestellung zum gegenteiligen Schluss. Die deutsche Studie hatte ein zweifach erhöhtes Risiko für Leukämie festgestellt. Für den Arzt und Atomkritiker Claudio Knüsli ist das deutsche Resultat besser nachvollziehbar als die Schweizer Entwarnung.
Man weiß aus internationalen Studien, dass an mehreren Standorten, in mehreren Ländern das Risiko für Krebserkrankungen, Leukämien in der Umgebung von AKWs eben leicht erhöht ist.
Die Schweizer Studie habe zu wenig Datenmaterial verarbeiten können, um die anderen Studien entkräften zu können, so der Atomkritiker. Diesen Vorwurf lässt Matthias Ecker, Direktor des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin, nicht gelten.
Das ist nicht richtig. Wir haben die statistische Aussagekraft dieser Studie gut angeschaut. Wir haben gesehen, dass der Power der Studie fast 80% ist, was hoch ist. Und in dem Sinn ist diese Studie ein wichtiger Beitrag zur Literatur und zur Beantwortung dieser Frage.
Der Frage, ob Kleinkinder, die in der Nähe von Kernkraftwerken wohnen, ein erhöhtes Krebsrisiko haben. Im Gegenteil. Die Schweizer Studie sei in Bezug auf den Datensatz viel genauer als die deutsche, da alle Kinder in der Schweiz erfasst wurden und ihr Wohnort schon vor der Geburt berücksichtigt wurde, so die Studienverfasser. Bei der Schweizerischen Krebsliga ist man erleichtert über die Ergebnisse. Rolf Marti.
Wir sind sehr erleichtert von der Krebsliga. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns zur Ruhe legen, sondern wir werden das weiterhin nachher verfolgen, diese Thematik.
Beim Bundesamt für Gesundheit ist man ebenfalls erleichtert, hält aber fest, dass die Überwachung der Radioaktivität wegen dieser Studie nicht gelockert werde. Kann man somit sorglos zu einem AKW ziehen? Claudio Cuni, Leiterin des Schweizer Kinderkrebsregisters, sagt, diesen Entscheid müsse jeder selber treffen. Es gehe um die Risikoabwägung.
Was ist mir wichtiger? Ist mir das Risiko, das Unfallrisiko ein Problem? Dann zieht man nicht hin. Ich selber bin mit meinen 3 kleinen Kindern in den letzten 6 Monaten nachher an ein AKW hingezogen, weil es mir wichtiger war, dass ich die Kinder weg von einer befahrenen Straße hatte. Aber ich denke, diesen Entscheid muss jeder selber treffen.
Info Info3 Abend.
Seit 4 Monaten dauert der NATO-Einsatz bereits in Libyen. Machthaber Gaddafi ist noch nicht geschlagen. Doch es gibt Anzeichen, dass Frankreich, das gemeinsam mit Großbritannien den Luftwaffeneinsatz gegen das Regime in Libyen führt, zunehmend die Geduld verliert. In Paris debattiert die französische Nationalversammlung zurzeit die Militäraktion, denn Präsident Sarkozy braucht die Zustimmung des Parlaments, um die Angriffe weiterzuführen. Ich bin jetzt verbunden mit Rudi Meder in Paris. Rudi Meder, wie ist denn der Tenor zurzeit unter den Abgeordneten?
Ja, es zeichnet sich eine breite Zustimmung zu dieser Militäraktion ab, die ja dem Schutz der Zivilbevölkerung dient. Verschiedene Redner oder fast alle Redner lobten Sarkozys Entschlossenheit. Frankreich hat ja vor 4 Monaten die Initiative ergriffen und als erstes Land die libysche Rebellenregierung anerkannt. Und so hieß es immer wieder im Parlament, dank der Intervention Frankreichs und der NATO habe in Benghazi ein Blutbad verhindert werden können. Es gab einige kritische Fragen, zum Beispiel zu diesen Waffenlieferungen an die Rebellen oder zu den Kosten des Kriegs, aber das stand nicht im Vordergrund. Über weite Strecken hörte es sich an wie ein Hochamt auf Sarkozys Außenpolitik.
Ist denn abzusehen, also das heißt, dass Sarkozy die Unterstützung weiterhin kriegen wird?
Das Parlament wird klar Ja sagen zu einer Weiterführung dieses Einsatzes. Die Verfassung verlangt ja, dass, wenn das länger als 4 Monate dauert, das Parlament Ja sagen muss. Und auch die Unterstützung der öffentlichen Meinung ist eigentlich da. Aber man muss auch sagen, die Zeit arbeitet nicht für Sarkozy. Und es hat sich klar gezeigt, die ursprüngliche Hoffnung, dass die Intervention Frankreichs und der NATO Gaddafis Herrschaft schnell beenden werde, diese Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Und die Versprechen, das Blatt werde sich nun bald zum Gunsten der Rebellen wenden und man mache große Fortschritte, das klingt alles ziemlich hohl. Es könnte auch passieren, dass mal ein französisches Flugzeug abgeschossen wird, dass sogar ein Pilot gefangen genommen wird. Also Frankreich sucht zurzeit einen Weg, diese Intervention zu beenden, aber ehrenvoll zu beenden. Aber wenn man dabei die Ziele etwas nach unten korrigieren muss, zum Beispiel was die Zukunft Gaddafis betrifft, dann könnte das sein. Solche Andeutungen gab es. Und die entscheidende Frage ist wahrscheinlich, was passiert wirklich jetzt mit Gaddafi?
Französische Medien berichten, die Regierung verhandle mit Gaddafi über einen Rücktritt und das Ende der Militäraktionen. Was ist davon zu halten?
Das wurde zunächst dementiert, dann aber heute Vormittag auch wieder bestätigt, dass es zumindest Kontakte mit Gaddafi-treuen Elementen gebe. Es geht da um einen Streit um Worte. Es wird nicht offiziell verhandelt, aber es gibt Gespräche, es gibt Signale, es gibt Botschaften, die da hin und her gesendet werden. Es hieß auch, Gaddafi sei bereit abzutreten unter gewissen Bedingungen. Und auch in der Debatte wurde immer wieder gesagt, Gaddafi müsse gehen. Aber was dann? Das ist wohl die entscheidende Frage. Gibt es irgendein Arrangement, dass er im Land bleiben kann? Gibt es irgendein Arrangement über ein Geleit, ein sicheres Geleit in ein Drittland? Oder muss er verhaftet werden, wie es ja eigentlich der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs fordern würde? Also hier ist einiges im Fluss und das dürfte wahrscheinlich der ganze Knackpunkt der Geschichte sein.
Und noch viele offene Fragen sind da. Besten Dank für diese Informationen. Das war Rudi Meder in Paris.
Info 3 Abend.
Die UNO spricht von der schwersten Dürre seit 60 Jahren in Somalia, in einem Land also, das sowieso schon als eines der ärmsten der Welt gilt. Viele Menschen, deren Alltag bereits von Hunger und Bürgerkrieg geprägt ist, versuchen zu fliehen, beispielsweise über die Grenze ins benachbarte Kenia oder in die somalische Hauptstadt Mogadischu, in eine Stadt, in der mittlerweile fast täglich der Ausnahmezustand herrscht. Von dort die Reportage von ARD-Korrespondentin Antje Diekans.
Das Flüchtlingslager in der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist schon völlig überlaufen. Doch immer noch kommen hier täglich hunderte Menschen an, entkräftet nach tagelangen Fußmärschen. Sie alle sind auf der Flucht vor der Dürre und dem Hunger. Es gibt nichts mehr zu essen, sagt ein Mann, der ein kleines Mädchen auf dem Arm trägt. Ich habe 5 Kinder, die ich nicht mehr ernähren konnte. Wir sind aus dem Süden des Landes. Dort herrscht eine wirkliche Hungersnot. Das gesamte Vieh ist gestorben. In Somalia sind mehrere Regenzeiten ausgefallen. Das Land ist durch jahrzehntelange Kämpfe und ständigen Krieg völlig ausgezehrt. Es gibt keine Reserven an Grundnahrungsmitteln wie Maismehl oder Hirse. Für die Restbestände werden Rekordpreise verlangt. Spekulanten verdienen an der Not der Menschen, sagt Mark Bowden, der UNO-Koordinator für humanitäre Hilfe in Somalia.
Es kommt jetzt darauf an, den Leuten zu helfen, die mit Preissteigerungen von um die 270% fertig werden müssen.
Entweder müssen die Nahrungsmittelpreise wieder gesenkt werden, oder es muss genug Essen bereitgestellt werden, damit sie ihre Familien ernähren können. Doch auch die Lebensmittelvorräte des Welternährungsprogramms gehen zur Neige. Voraussichtlich werden sie noch bis etwa September reichen. Ein Drittel der Bevölkerung in Somalia ist nach Angaben der UNO-Organisation extrem unterernährt. Das sind 2,5 Millionen Menschen. Wie viele schon an Hunger gestorben sind, lässt sich in dem gesetzlosen Land kaum feststellen. Der Süden, wo die Dürre besonders schlimm ist, wird von der radikal-islamischen Al-Shabaab kontrolliert. Die Miliz hat lange keine Hilfslieferungen an die Bevölkerung zugelassen. Jetzt bittet sie plötzlich selbst um Unterstützung. Ein weiterer Hinweis darauf, wie ernst die Lage ist. Für Nothilfekoordinator Mark Bowden ist vor allem wichtig, dass die Flüchtlingsströme in Somalia gestoppt werden. Sobald die Menschen sich auf den Weg machen, haben sie noch ein viel größeres Risiko zu sterben. Vorerst strömen aber weiter jeden Tag Scharen in die Auffangstationen. Viele haben das Letzte, was sie noch hatten, an Schlepper abgegeben. Bis zu 150 Dollar nehmen die pro Flüchtling. Ein Geschäft mit der Verzweiflung, das auch in den kommenden Wochen noch boomen wird.
Die Reportage aus Somalia von Antje Diekans. Die Not ist groß, die Glückskette sammelt für Somalia. Postkonto ist 15.000-6 mit dem Vermerk Afrika. Noch einmal das Postkonto der Glückskette 15.000-6 Vermerk Afrika. Das war Info 3. Online gibt es die Sendung unter drs.ch. Redaktion und am Mikrofon Daniel Hubacher.